Ja, ich freue mich sehr, mit euch zu starten in eine Reihe zum Römerbrief. Ich habe hier mal Kapitel 1 geschrieben. Sorry, man kann dieses Kapitel nicht in einer Predigt erschlagen. Es ist zu dicht, zu viel. Ich habe vor, an ein paar Stellen ein bisschen stehen zu bleiben, intensiver darüber nachzudenken. Aber ich lade euch tatsächlich ein, vielleicht die Zeit zu nutzen, in der wir bis zu den Sommerferien uns mit dem Römerbrief beschäftigen, das vielleicht gleichfalls zu tun. Falls ihr dazu Lust habt, hier am Ausgang habe ich einen QR-Code und auch einen Hinweis auf eine Ablage, wo ich immer wieder Sachen und Material zum Römerbrief auch reinlege. Es gibt auch eine Bibellese, 31 Tage durch den Römerbrief. Wer da Lust hat, kann auch sich dort informieren. Wenn jemand Interesse hat, nutzt die Gelegenheit, da ein bisschen mehr reinzugehen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir und wir fangen natürlich an mit so ein bisschen Rahmenbedingungen. Was ist der Römerbrief eigentlich? Worum geht's da? Warum wurde der geschrieben? Es ist alles relativ einfach beim Römerbrief, denn man weiß ziemlich genau, das Jahr 56 nach Christus ist der Brief geschrieben worden. Übrigens für alle, die so ein bisschen fragen, wann ist denn was geschrieben worden? Das ist vor den Evangelien. Also manche Leute denken ja immer, die Evangelien seien zuerst geschrieben worden und dann wäre der Paulus gekommen und hätte seine Briefe geschrieben. Es ist andersrum. Die Paulusbriefe waren vorher, also zumindest die schriftliche Version. Also das ist einer der frühesten Texte des Urchristentums und interessanterweise dann eben von Paulus. Man weiß, dass er in Korinth war und man weiß auch, in welchem Haus in Korinth er geschrieben hat. Also man weiß nicht, wo dieses Haus war. Tatsächlich, das findet man nicht mehr, aber wem es gehört hat, das steht nämlich am Ende im Römerbrief auch drin, aus welchem Haus er geschrieben hat. Was ist der Sinn von diesem Brief? Paulus, er war ja großer Missionar und er wollte, nachdem er so den Eindruck hatte, im Osten des Römischen Reiches hat er so alle großen Städte abgeklappert, wollte er in den Westen des Römischen Reiches, also Richtung Spanien, vielleicht auch Germanien oder so, keine Ahnung, und hat dazu sich eine Basis gesucht, hat gesagt, okay, wenn ich jetzt in den Westen will, dann brauche ich irgendwie eine gescheite Basis, einen Ort, von dem aus ich auch losziehen kann. Und er wollte die Gemeinde in Rom dazu gewinnen, dass sie sozusagen seine neue missionarische Basis werden. Und hat sich dann eben auch der Gemeinde vorgestellt. Und das Zweite war tatsächlich, dass es immer wieder auch Irrlehren gegeben hat, vor allem Lehren, die versucht haben, das Gesetz irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Da lesen wir zum Beispiel im Galaterbrief. Und dass er deswegen sehr gründlich eigentlich nochmal schreiben wollte, um diesen Irrlehren von vornherein vorzubeugen. Ja, er wusste, in Rom sind diese Irrlehren noch nicht angekommen. Deswegen hat er gedacht, okay, dann schreibe ich denen mal ganz gründlich und grundsätzlich, was das Evangelium eigentlich ist, dass wenn diese Irrlehrer kommen, die dann einfach sagen können, die Römer, hey, Freunde, das, was ihr hier verkündet, ist einfach irgendwie Quatsch. Also, zum einen wollte er sich selber vorstellen, zum anderen wollte er diesen Irrlehren vorbeugen und beides führte zu, dass dieser Brief ein sehr, sehr grundsätzlicher Brief ist. Und deswegen glaube ich auch, ist einer der Gründe, warum im neutestamentlichen Kanon der Römerbrief der erste Brief ist. Das ist sozusagen das Tor in die Briefliteratur. Erst kommen die Evangelien, Apostelgeschichte und dann kommen die Briefe, sind ja ziemlich viele, geht ja bis zum Johannesbrief und so. Und am Anfang steht der Römerbrief. Und das ist wie so ein Tor, durch das man durchgeht. Wenn man das nämlich, also diese Basis sozusagen verstanden hat, auf der das alles ruht und das sozusagen den Rahmen setzt, dann kann man jeden Brief lesen und versteht leicht, worum es geht. Also von dem her macht es Sinn, auch immer wieder mal den Römerbrief rauszuziehen, zu lesen und sich nicht erschrecken zu lassen an diesem grundsätzlichen Charakter von diesem Brief. Genau, wer da ein bisschen noch ein tiefer rein möchte, die Bibellese habe ich erwähnt. Ich habe in diesen Ordner auch eine Gliederung und eine Übersicht vom Römerbrief reingelegt. Das ist super hilfreich, weil im Römerbrief muss man immer wissen, worum geht's gerade. Und wer sich Lust hat, einen Kommentar zu lesen oder mal richtig was Gutes zum Römerbrief zu lesen, Peter Stuhlmacher hat einen Kommentar geschrieben, der ist antiquarisch relativ günstig zu bekommen. Der taugt was. Es gibt viele andere Kommentare, die kosten viel Geld, aber naja, sind auch gedruckt worden. Damit genug der Vorrede, hinein in den ersten Abschnitt. Römer 1, 1 bis 7. Ich lese nicht alles vor, was hier vorne steht, sondern nur die ersten zwei Zeilen und die letzten drei. Paulus, ein Knecht Christi, Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Und dann unten, durch ihn haben wir, Paulus redet mit wir von sich, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Interessant ist an dieser Einleitung, dass er zweimal das hervorhebt, dass er Apostel ist. Sozusagen ganz am Anfang bei der Einleitung, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, und dann ganz am Ende nochmal, durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt. Ich habe vorher gesagt, Paulus schreibt diesen Brief als einen sehr grundsätzlichen Brief und er stellt da vorne hin, wer er eigentlich ist, nämlich ein Apostel. Und was bedeutet das, dass er ein Apostel ist? Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass er eine apostolische Berufung hat, eine Berufung zur Leitung, eine Berufung, eine Grundlage zu legen für das Evangelium. Er sagt, ich, Paulus, wurde von Jesus selbst persönlich berufen, ausgestattet, das Evangelium zu verkünden. Und zwar in einer Weise, wie niemand anders oder nur ganz wenige, vielleicht noch Petrus und Johannes und die anderen, ausgesandt wurden, dieses Evangelium zu verkünden. Und er behauptet damit, die Autorität oder eine der Autoritäten zu sein in christlicher Lehre und in Fragen des christlichen Lebens. Das ist sein Anspruch, Grundlage zu sein, Autorität zu sein, der weiß, wie es geht. Und das ist für uns natürlich, besonders als Deutsche, mega schwierig. Ja? Wenn jemand kommt und der uns zeigt, dass er weiß, wie es geht, dann denken wir erstmal, naja, wir halten erstmal Abstand und wir tun es da echt schwer damit. Aber hier, der Paulus, der schreibt es von vornherein, Leute, hört her, ich bin hier der Chef. Also ich entscheide, was wahr ist. Und interessanterweise ist es nicht so, dass er das jetzt dann durchsetzt mit Macht oder so. Und es ist auch nicht so, dass er davon ausgeht, dass er der Klügste und der Beste ist und dass er die stärksten Argumente hat oder der beste Kommunikator ist, sondern er sagt einfach, hey, das ist einfach so. Das ist so, weil Jesus mich zu diesem Amt berufen hat. Jesus hat mich in die Schuhe gestellt und jetzt habe ich sie an und jetzt gehe ich auch in den. Das ist eine Form von Autorität, die uns schwerfällt anzunehmen und zu glauben. Und ich denke, dass wir das vielleicht immer wieder auch neu durchbuchstabieren müssen, dass es Autoritäten gibt, denen man einfach folgt. Wo man nicht die Frage stellt, darf der das sagen, kann der das sagen, hat er da Rechte mit, sondern einfach sagt, okay, der hat Recht. Warum hat er Recht? Weil Gott ihm diese Autorität gegeben hat. Wir leben in einer Zeit, in der das relativ schwierig ist oder immer wieder herausgefordert wird. Ich habe hier einen kleinen Artikel aus dem Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt. 40 Thesen zur Reform des Christentums. Und da steht zum Beispiel ein Satz drin, dass die Sühnetheologie des Apostels Paulus, die in der Kirche verkündigt wird, Menschen nicht mehr zugemutet werden soll. Diese Sühnetheologie des Apostel Paulus gilt als anstößig und sollte in der Kirche nicht mehr verkündet werden. Immerhin im Deutschen Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt so eine These. Und da merken wir, okay, was heißt das für uns? Ist der Apostel Paulus ein Apostel? Also einer, der Grund legt? Oder nicht mehr. Ich denke, wir müssen hier einfach lernen, immer wieder auch für uns selber zu sagen, die biblischen Schriften sind nicht einfach nur ein Zeugnis, sondern sie haben Autorität. Sind nicht einfach nur ein Zeugnis, wo jemand seine Meinung schreibt. Ja, jeder von uns könnte auch ein Zeugnis schreiben und er würde auf den Gedanken kommen, mein Zeugnis als irgendwie was Besonderes zu nehmen. Aber Paulus sagt, nee, was ich schreibe, ist nicht nur ein Zeugnis, sondern es ist die Wahrheit. Und auch wenn es schwerfällt, ich lade euch ein, immer wieder dieser Wahrheit zu folgen und sie anzuerkennen. So, das war sozusagen die Eröffnung. Ihr merkt, der Apostel Paulus steigt richtig steil ein und sagt mal, hey Freunde, jetzt kommt das, was wirklich gilt. In keinem anderen Brief ist es so steil eingestiegen, ja, im Galaterbrief noch ein bisschen steiler fast sogar, aber es ist einer der steilsten Einstiege, die er gemacht hat und ich denke, das ist auch klar, macht auch Sinn, wenn danach so ein ganz grundlegender Brief kommt, ja, dass er vorher schreibt, das, was da jetzt Grundlegendes kommt, ist wirklich grundlegend und nicht einfach nur nette theologische Gedanken eines wandernden Bibellehrers, sondern es ist die Wahrheit. Und nach so einer Einleitung und einer kurzen Beschreibung auch, warum er den Brief schreibt, kommt er dann zu dem Hauptthema. Und das sind eigentlich genau zwei Verse, Römer 1, 16 und 17, die das Thema des Römerbriefs in ganz kurzen, komprimierten Worten zusammenfassen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht, das Evangelium. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht schon in der Heiligen Schrift, aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, wow, das sind sehr konzentrierte Sätze und es ist gar nicht so einfach, die so wirklich zu verstehen und zu erfassen und zu begreifen. Und es fängt schon damit an, dass wenn man verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander legt, das schon ziemlich weit auseinander geht. Zum Beispiel jetzt das, was ich euch vorgelesen habe, ist das eine Basisbibel. Die Lutherbibel sagt statt gute Nachricht Evangelium. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. So haben es vielleicht manche im Ohr aus der Lutherbibel. Ja, was ist es jetzt? Ist es eine gute Nachricht oder das Evangelium? Warum hat man das so? Warum hat man das so übersetzt? Dann heißt es, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Und dann weiter unten wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das ist ja so wieder so ein Wort, Gottes Gerechtigkeit. Was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich damit gemeint? Ich möchte an der Stelle stehen bleiben, erstmal an dem Wort Gottes Gerechtigkeit. Denn die gute Nachricht, so heißt es hier, das Evangelium, macht sichtbar, also offenbart, macht sichtbar die Gerechtigkeit Gottes. Dann ist die Frage, was ist es eigentlich, was da sichtbar wird, die Gerechtigkeit Gottes? Was ist eigentlich die Gerechtigkeit Gottes? Und da könnte man jetzt tolle Gedanken anstellen. Gerechtigkeit Gottes ist, dass Gott Sünden bestraft. Dass Gott der Sheriff ist, der durch die Straßen läuft, alle Leute anguckt und sagt, Fehler, 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 Fehler. Gerechtigkeit Gottes, kann man so sehen. Ja? Gott, der für Gerechtigkeit sorgt und die Fehler ausmerzt. Könnte, zumindest vom Deutschen her, gut sein. Und wird, glaube ich, immer wieder auch so verstanden. Der Luther hatte das auch so verstanden, deswegen war der in einer tiefen Krise und hat gesagt, hey, dieser Gerechtigkeit kann ich nicht standhalten. Die schaffe ich nicht. Ja. Deswegen die große Verzweiflung, die der Luther hat. Und dann hatte der Luther immer mehr gelesen und hat dann festgestellt, hey, diese Gerechtigkeit Gottes ist nicht die Gerechtigkeit, die Gott ist, sondern vielmehr die Gerechtigkeit, die Gott macht. Also, dass Gott gerecht macht und nicht einfach nur, dass das Gott Fehler sucht. Gott macht gerecht. Und tatsächlich, wenn man so ins Alte Testament hineinschaut, ist dieser Begriff der Gerechtigkeit Gottes was ganz Spannendes. Gott ist die Gerechtigkeit. Er ist in allem gerecht. In allem, was er tut, denkt, fühlt, macht, ist er gerecht. Und überall, wo er handelt, macht er nichts anderes, als dass er diese Gerechtigkeit sichtbar macht, dass er diese Gerechtigkeit durchsetzt. Das ist das, was Gott will. Und diese Gerechtigkeit könnte man fast mehr übersetzen mit Heil, mit Frieden, mit Wahrheit. Vorher hat jemand gebetet, Gott macht Frieden. Ja, genau. Das ist das, was zusammengehört. Weil da, wo wirklich Gerechtigkeit ist, da ist auch wirklich Frieden. Da kommen alle Auseinandersetzungen zur Ruhe. Weil da alles so ist, wie es sein soll. Ein anderes Wort, das im Hebräischen immer wieder dafür gewandt wird, ist Shalom. Die beiden gehören zusammen, Frieden und Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott ist in seinem Wesen und was er ausstrahlt. Und überall, wo er hinkommt, wo er wirkt, tut er das, dass er Gerechtigkeit schafft, dass er Frieden schafft und hervorbringt. Das heißt, das Evangelium hat den Sinn, dass dieses Heilshandeln, dieses Gerechtmachen, dieses Wirken Gottes sichtbar wird und erfahrbar wird und erlebbar wird. Wenn wir dann kurz stehen bei dem Wort Offenbarung. Manchmal denkt man bei Offenbarung, ich habe da jetzt gerade auch ein paar Mal gesagt, das heißt sichtbar machen, ja, stimmt. Aber wenn jemand sagt, ich habe da eine Offenbarung gehabt, dann ist es ja nicht nur, man hat was gesehen, sondern man hat was gesehen, was einen überwältigt hat, was einen in der Tiefe berührt hat. Ja, wenn man sagt, da, ich hatte eine Offenbarung, dann ist es etwas, was, keine Ahnung, ich habe nicht gesehen, dass da beim Tanken, wie viel der Benzinpreis ist oder so. Das ist keine Offenbarung, das ist eine Wahrnehmung. Aber eine Offenbarung ist, wenn man Gott versteht, wenn man tiefen Gedanken dieser Welt versteht, wenn man große Zusammenhänge plötzlich versteht und das auch was mit seinem eigenen Leben macht. Und das heißt, Offenbarung bedeutet nicht nur, dass diese Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird, verstehbar wird, sondern dass sie auch geschieht, dass sie an uns geschieht, dass sie wirksam wird in uns. Das heißt, wenn man sich vorstellt, Gott, der gerechte Gott, Gerechtigkeit ist wie so eine Aura, die ihn umgibt. Und überall, wo er hinkommt, wird Gerechtigkeit, werden die Dinge gerecht. Entsteht Frieden, entsteht Heil. Und er will jetzt in diese Welt hineinwirken und tut es durch das Evangelium. Und überall, wo das Evangelium hinkommt, entsteht dieses Heil, diese Gerechtigkeit, dieser Frieden. Wird nicht nur sichtbar, sondern entsteht dadurch tatsächlich. Es passiert etwas, weil es eben Gottes Wirken ist. Man kann sich das so ein bisschen vergleichen mit so einem Löwenzahn. Da sind ja auch, die haben ja auch Kraft zu verändern, also zumindest eine Pflanze wachsen zu lassen, und man pustet. Und überall, wo dieser Löwenzahnsamen hinfällt, geht eine Pflanze auf. So ist es mit dem Evangelium. Es ist sozusagen das Vehikel, mit dem die lebens- und heilspendende Kraft Gottes zu den Menschen kommt. Und dann offenbart sich das, es wird sichtbar und Menschen verändern sich und werden heil. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Denn durch die gute Nachricht, durch das Evangelium wird die Gottes Gerechtigkeit offenbar. Und ihr merkt, dass es ganz wichtig ist, bei diesem Wort einfach zu wissen, was es bedeutet. Weil wenn man nicht weiß, was es bedeutet, dann kann man diese Verse extrem schwierig verstehen und auch komplett falsch verstehen. Aber wir haben es mal versucht. Ich habe richtig zu verstehen. Ich habe mal so ein kleines Schaubild gezeichnet, um so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich damit gemeint ist. Die gute Nachricht oder das Evangelium macht das Heilswirken Gottes, in Klammer Gerechtigkeit, habe ich euch gerade erklärt, sichtbar und bewirkt zugleich, was es sagt. Ja, das war das, was ich vorher versucht habe zu sagen. Gottes Gerechtigkeit wirkt. Sie wirkt durch das Evangelium. Das Evangelium macht es sichtbar und transportiert wie der Löwenzahn die Botschaft. Und das Wort Evangelium hat, und das macht es richtig kompliziert, eigentlich drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, Evangelium ist die gute Nachricht. Von was, von wem, von wie ist die Nachricht? Von Jesus, von dem, was er getan hat und von seinem Leben. Das ist der inhaltliche Kern des Evangeliums. Jesus ist gestorben, Jesus hat das gesagt. Oder die Bergpredigt oder die Weihnachtsgeschichte oder so. Das alles gehört zum Evangelium, das ist das Werk und Leben von Jesus. Und das Schöne ist, dass hier das Evangelium tatsächlich überprüfbar ist. Ja, man kann sagen, stimmt es? Hat er das wirklich gesagt oder ist es richtig wiedergegeben oder so? Und wenn man dann sagt, okay, ich glaube an das Evangelium, dann sagt man, ich halte das für richtig. Ja, diese Botschaft, die jemand verkündet, halte ich inhaltlich für richtig, weil sie sozusagen dem entspricht, was Jesus getan hat. So, ja, das ist eine Möglichkeit, etwas zu überprüfen. Ja, die Evangelien, wir haben die anderen Paulusbriefe und so weiter. Wir können das alles überprüfen, stimmt das Evangelium? Eine Message. Gleichzeitig ist Evangelium eine verkündete Botschaft, also etwas, das mit Kommunikation zu tun hat. Es wird immer wieder neu verkündet, es ist immer wieder in Bewegung. Es ist wie dieser Löwenzahnsame, ja? Der bleibt nicht auf diesem Löwenzahn, sondern es ist immer wieder wird er ausgesandt. Es ist Verkündigung, eigentlich sogar wörtliche, persönliche Verkündigung. Überall da, wo Menschen einander erzählen vom Evangelium, das ist Evangelium. Verkündigung, Kommunikation. Und bei Kommunikation geht es darum, das für wahr zu halten. Also ist es nicht richtig, und es gibt ja viele Sachen, die sind richtig. Also man sagt, ja, klar, Verständnis ist richtig. Jesus ist auferstanden von den Toten, wir haben jetzt jemanden verkündet, ist klar. So. Die andere Frage ist, glaube ich das wirklich? Halte ich das für wahr? Ja? Man kann ja, es gibt ja Sachen, die richtig sind, aber vielleicht nicht wahr. Oder ich glaube nicht dran. Ich halte es für mich nicht richtig, nicht für wahr. Das ist die zweite Ebene. Halte ich das wirklich für wahr? Und dann die dritte Ebene, und die ist die spannende eigentlich, auf die möchte Paulus raus. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes. Stellt euch einfach mal vor, Gottes Kraft. Was ist das? Kann man mit Gott Arm drücken? Ich denke, Gottes Kraft ist etwas, was weit über unseren Vorstellungshorizont hinausgeht. Gottes Kraft ist es, die dafür gesorgt hat, dass dieses kleine christliche Häufchen innerhalb von wenigen Jahren das Römische Reich komplett durchdrungen hat. Kraft Gottes. Kraft Gottes ist die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat. Kraft Gottes ist das, was Jesus getan hat. Zeichen und Wunder. Übrigens auch Paulus und andere Apostel. Was wir bis heute erleben, dass Menschen nicht immer, aber immer wieder auch durch Gebet gesund werden. Dass Gott Menschen schützt, trägt, begleitet. Immer da ist. Dass diese Schöpfung nicht in sich kollabiert ist, sondern immer noch steht. Und was bewirkt diese Kraft Gottes? Diese Kraft Gottes bewirkt, dass du eine Tochter und ein Sohn Gottes bist. Dass du zu Gottes neuer Welt und zu Gottes neuer Schöpfung gehörst. Dass du ganz auf seiner Seite stehst. Dass du ganz mit ihm leben kannst. Das bewirkt diese Kraft Gottes. Diese Kraft Gottes macht dich neu. Macht dich zu einer Tochter und macht dich zu einem Sohn Gottes. Und was ist dann Glauben? An der Stelle, Glauben ist dann zu sagen, ja, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich darauf ein, dass diese Kraft Gottes mein Leben verändert. Dass diese Kraft Gottes in mein Leben kommt, mich zu einer Tochter Gottes macht, mich zu einem Sohn Gottes macht, mich in eine neue Schöpfung stellt. Ich lasse mich darauf ein, mit meinem ganzen Leben. Und dann bin ich das. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Und ihr merkt, ganz häufig, wenn wir über das Evangelium reden, denken wir in diesen beiden Ebenen, nämlich beim für richtig halten und für wahr halten. Aber der Witz an der Geschichte ist die Kraft Gottes. Es geht nicht ohne die Information. Die Information ist absolut notwendig. Aber der Witz und das Ziel von dem Ganzen ist, dass die Kraft Gottes in unser Leben kommt und uns verändert. Das Ziel ist Transformation. Und der Weg dahin ist die Information. Das heißt allerdings, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, ob wir das jetzt für richtig halten oder für wahr halten. Und wenn wir nur in der Ebene uns bewegen, dann ist es eigentlich zu wenig. Es geht um die Frage, lasse ich mich auf diese Kraft Gottes ein? Im Vorfeld vom Gottesdienst haben wir miteinander gebetet und Kraft Gottes war so ein Stichwort. Und dann hatte Ulrich erzählt von Quartettspiel seiner Kindheit und Jugend, wo dann so verschiedene Fahrzeuge waren. Und da gab es ja dann immer, vielleicht kennt ihr das von diesen Quartetts, ja, da gibt es dann immer, welches Fahrzeug hat die meisten PS? So. Und ich habe mir das auch überlegt, ja, welches Fahrzeug hat wahrscheinlich die meisten PS, die meiste Kraft? Weil wenn man sagt, es geht um Kraft Gottes, ja, dann ist ja nicht nur auf schwäbische Kräftle, sondern ist ja richtige Kraft. Und dann habe ich natürlich gedacht, hier, das ist Kraft Gottes. Ja, also, das ist echt pure Energie, die einen Menschen oder was auch immer, einen Satelliten in kurzer Zeit in den Himmel schießen kann. Oder? Stimmt eigentlich, so ein bisschen übertragen. Wir werden Töchter und Söhne Gottes, wir werden sozusagen durch die Kraft Gottes in den Himmel geschossen. Zumindest in die Gemeinschaft mit Jesus geschossen. Wir werden nicht aus dieser Welt rausgeschossen, nein, das stimmt nicht, aber wir werden hineingeschossen in die Gegenwart und in die Nähe Gottes. Diese Kraft Gottes will wirken. Und sie kommt zu dir durch das Evangelium. Und jetzt hat sie den Text verschoben. Na egal. Es geht nicht um richtig und falsch. Ja, du kannst dir das Space Shuttle angucken, kannst sagen, gibt's das, gibt's das nicht? Ist das alles richtig, das Bild? Ist das fake? Ja, was war da alles? Kann man sich 1000 Gedanken machen. Da kann man sich ein Leben damit draufsetzen. Gibt's das? Aber letztlich geht's gar nicht so sehr darum. Es geht auch gar nicht so sehr darum, ob ich das für wahr halte. Sondern es geht letztlich darum, bin ich bereit, als Astronaut da einzusteigen? Bin ich bereit, da einzusteigen? Und ich stelle mir das so vor, wenn du da sitzt als Astronaut und du merkst, was für eine Kraft Gottes da dahinter ist. Also du sitzt da, ja, und hast da diese Raketen unter dir, du sitzt da in deinem Cockpit oder liegst da in deinem Cockpit und dann zählt es ja dann runter so und dann kommt der Moment, wo diese Kraft wirklich wirkt. Und das merkt man tatsächlich. Ja. Also dann geht es richtig nach oben, man merkt die Beschleunigung, man merkt diese unendliche, scheinbar unendliche Kraft, die da dahinter steckt. Darum geht's. Bist du bereit einzusteigen und dich von dieser Kraft Gottes mitnehmen zu lassen? Das ist Glaube. Natürlich hat das mit Inhalten zu tun, das hat was mit, haben die Techniker das alles richtig gemacht und so, das sind alles Fragen. Aber am Ende des Tages entscheidet die Frage, fährst du mit oder bleibst du da? Alles andere ist Theorie. Und ich merke in meinem Leben, dass ich immer wieder neu einsteigen muss. Weil ich merke, das ist anstrengend, immer wieder aus dieser Kraft Gottes zu leben, weil ich dann ja immer wieder diesem Risiko ausgesetzt bin. Dass Gott was verändert, dass Gott in meinem Leben was Neues anfängt, dass Gott mit mir neue Richtungen geht. Und ich merke, manchmal wird mir das anstrengend, dann steige ich einfach aus. Beim Space Shuttle bitte nicht machen, das ist schlecht, schlechte Idee. Dann steige ich einfach aus, im Glauben kann man das. Im Glauben kann man aussteigen und sagen, dies mit dieser Kraft Gottes, das ist mir ein bisschen zu viel, ich nehme lieber meine. Da weiß ich, in welche Richtung es geht, das kann ich kontrollieren, das kann ich steuern, das ist nicht anstrengend, es kostet auch nicht so viel, ist nicht so riskant, komme ich in nichts rein. Ich verlasse mich dann immer wieder auf meine Kraft und auf das, was ich kann und auf das, was in meiner Komfortzone ist und was in meinen Gedanken ist und was ich für richtig halte. Als der Paulus vor Damaskus vom Pferd gefallen ist und dem Jesus begegnet ist, der genau das erlebt, die Kraft Gottes, und er ist eingestiegen in diese Rakete und die hat ihn und letztlich die Welt verändert. Das heißt, das, was Paulus hier schreibt, ist nicht einfach nur Theologie, sondern er hat es selber in seinem eigenen Leben erlebt. Er ist eingestiegen und es hat sich so viel verändert für sich und für die Welt. Und ich glaube, es gab immer wieder Momente, wo er gerne ausgestiegen wäre. Als die Leute beschlossen haben, ihn zu steinigen zum Beispiel. Oder als er ins Gefängnis geschmissen wurde. Oder. Schiffbruch erlitten hat. Es gibt genug Zeiten, wo er sagen könnte, nee, ich steige aus. Und was hat er gemacht im Gefängnis in Philippi? Gott gelobt. Und dann ist die Rakete nochmal durchgestartet, die Gefängnismauern beben und er kam frei und der Gefängniswärter kam zum Glauben. Kraft Gottes, die er in seinem eigenen Leben erlebt hat. Das Evangelium bringt das Heilswirken Gottes zu dir. Und das ist eine Kraft Gottes. Und die ganz einfache Frage ist, möchtest du einsteigen? Möchtest du, dass dieses Heilswirken Gottes dein Leben prägt, dein Leben verändert? Möchtest du davon mitgenommen werden? Es kostet zunächst mal nichts. Und auf der anderen Seite kostet es das Leben. Das Ticket ist umsonst, aber du fährst halt mit. Und beim Space Shuttle hast du nicht die Möglichkeit, selber zu lenken. Das geht sein Ding. Und wenn du dich auf Gott einlässt, dann geht er mit dir auch seine Wege. Aber es sind gute Wege. Es sind die Wege des Friedens. Es sind Wege des Heils. Das kommt aus einer tiefen Liebe zu dir heraus.